Zur nächsten Sendung begrüße ich Sie ganz herzlich, Ihre Andrea Marti. Mit einer Passion für vergangene Epochen, alten Techniken und sinnlichen Materialien sucht Sander Kunz immer wieder nach Objekten, die in der Tradition des jeweiligen Kunsthandwerks stehen, aber auch den Bezug zur Gegenwart nicht scheuen. Ganz im Sinne der schönen Arbeiten, wie die Klosterarbeit früher genannt wurde, entsteht jedes Stück aus einer Auseinandersetzung mit der Symbolik, dem Material und der jeweiligen späteren Verwendung. So entstehen nicht nur schöne Arbeiten, sondern auch Objekte der Andacht und der meditativen Vertiefung. Und das ist natürlich alles sehr spannend. Und wir sind heute im Gespräch mit Sander Kunz und er erzählt von seiner Arbeit. Und ich möchte Sie ganz herzlich bei Radio Gloria begrüßen, Herr Kunz.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite her. Schön klappt das mit dem Interview und ich bin gespannt, über was wir zu sprechen haben in den nächsten Minuten.
Herr Kunz, Sie verzieren Reliquien, aber stellen auch andere Objekte aus dem katholischen Alltag her, wie zum Beispiel Andachtsbilder, Wachsstöcke, Rosenkränze etc. etc. Ja, können Sie vielleicht über diese Arbeit ein wenig berichten, Herr Kunz?
Vielleicht hole ich da ein bisschen aus, auch aus meiner Geschichte, wie es überhaupt dazu kam, zu diesen Klosterarbeiten. Ich bin in einem kulturgeschichtlich interessierten Haushalt aufgewachsen und mit einem Regionalmuseum aufgewachsen. Und da gab es Klosterarbeiten früher und da hieß es immer, das macht niemand mehr. Ja, so hatte ich natürlich dieses Wissen, dass man Reliquienverzierung, dass man das nicht mehr macht. Und dann ging das eigentlich vergessen, diese Objekte. Und ich habe dann zwischendurch alte Musik studiert. Da war das Thema sakrale Musik natürlich auch ein sehr großes Thema. Auch der Umgang, wie geht man mit sakraler Musik um? Ist es rein nur konzertant oder muss man dazu wirklich auch gläubig sein? Und dann vor 7 Jahren kam ich dann wieder in Berührung per Zufall in Österreich durch einen Kurs, wo ich gesehen habe, dass das wieder machbar ist, dass das anscheinend schon seit Jahrzehnten wieder praktiziert wird, diese Klosterarbeiten. Und da hat es mich doch so sehr fasziniert, dass ich sehr viel Zeit investiert habe und sehr viel Zeit damit auch verbringe. Nicht nur die Herstellung von verschiedenen Objekten, die vor allem aus der katholischen Religion kommen, sondern auch Dinge, die mich einfach auch von der Technik interessieren und der ganze kulturgeschichtliche Hintergrund. Und so verbringe ich je nachdem sehr viel Zeit auch am Tag damit, Dinge herzustellen, auch zu forschen, indem ich Kirchen, Museen besuche oder Leute, die spezielle Objekte haben. Und so gibt es eine ganz spannende Mischung aus allem dann zusammen.
Was beinhaltet jetzt die Arbeit? Also Sie verzieren Reliquiare, aber Sie stellen auch neue her. Welche sind die Kunden? Von wo kommen die Anforderungen respektive die Aufträge?
Das ist ein ganz spannendes Thema, da ich in dem Sinn ja Reliquien nur verziere, wenn ich die Reliquien kriege, weil da wären wir wieder im Thema von Reliquienhandel. Und sobald ich eine Reliquie, die ich selbst besitze, die ich von einer Klosterfrau oder so geschenkt gekriegt habe, durch die vielleicht eine nähere Zusammenarbeit oder Freundschaft. Wenn ich so eine Reliquie verziere, dann ist das eigentlich nur für mich. Wenn Leute bei mir ein Reliquiar oder ein Andachtsbild mit einer Reliquie bestellen möchten, dann können sie das nur, wenn sie selbst die Reliquie bringen. Also dann verziere ich das nur so, dass ich auch für die Reliquie eigentlich keinen Handel drin habe oder das irgendwie mit Geld mir bezahlen lasse. Und da ist es dann so, dass ich mit den Leuten ins Gespräch komme. Warum möchten sie überhaupt so eine Klosterarbeit machen? Für wen? Wohin kommt das? Was für eine Bedeutung hat das? Gibt es spezielle Dinge, die eingearbeitet werden können, die auch einen persönlichen Bezug zur Person haben oder der beschenkenden Person? Und das ist eigentlich ganz, ganz spannend, weil das ist genau das Interessante daran bei den Klosterarbeiten, auf den Begriff möchte ich gerne später dann noch näher eingehen, dass die Objekte ja dann wirklich eine ganz starke Vertiefung haben. Es geht nicht darum, dass es einfach nur schön ist und nur irgendwie ein Beiwerk ist neben der Reliquie oder einem Agnus Dei oder einem Heiligenbild drin, sondern dass es eine ganz starke Verbindung eingeht und zum Teil auch symbolisch korrespondiert. Sei das mit den Farben, sei das mit der Blumensymbolik, sei das mit anderen christlichen symbolischen Inhalten, so dass das wirklich ein ganz komplexes Bild wird, das nicht nur quasi das Auge erfreut, sondern eben genau zur Andacht einlädt, dass man das Bild nicht auf einen Blick erfassen kann, sondern sich vertiefen muss und auch durch die verschiedenen Symboliken oder die Geschichte, die damit verbunden ist, ins Nachdenken kommt und auch sehr einen kontemplativen Aspekt hat. Und das ist für mich eigentlich auch das Bild von, wenn man etwas Göttliches oder etwas Heiliges in einem Blick erfassen kann, was ich leider heute bei vielen Dingen sehe, die so als Kirchenkunst dargestellt wird, dann ist das ja eigentlich relativ kurzfristig. Und bei einer barocken Klosterarbeit kann man sich über Stunden damit beschäftigen, weil man das ganze Bild nie auf einmal erfasst. Und das ist doch schon fast ein kleines Abbild vom Paradies.
Das heißt, Sie sind spezialisiert auf Barockarbeiten, das heißt also nicht neuzeitliche Arbeiten, zum Beispiel jetzt Carlo Acutis wurde selig gesprochen, haben Sie sicher gehört. Wäre das jetzt kein Auftrag für Sie?
Ja, ich denke, das ist einfach eine Frage, was die Leute sich wünschen. Die barocke Klosterarbeit spielt ja genau mit dem. Das ist ja genau ein zentrales Thema davon, dass es nicht einfach nur irgendwie eine Blume ist, sondern gerade auch der Aufbau, der eine Symmetrie hat, der genau diese klare Symmetrie von einem links und rechts, von einem Gefüge, das stehen kann und dieser Komplexität. Und wenn es eine moderne Sache ist, was meistens ja auch schlichter gestaltet ist oder so, dann entspricht das eigentlich in meinem Bild von einer Klosterarbeit weniger, da es eben genau diesen kontemplativen Aspekt nicht mehr ganz bedient. Und es ist natürlich, das darf man nicht vergessen, doch eine barocke Verzierungskunst, die auch von den Techniken her ganz viele Möglichkeiten gibt, diese barocke Formensprache auszuleben. Und klar ist es auch möglich, mit diesen Materialien andere Formen zu machen, aber solange die Symbolik darunter leidet oder auch die Farbsymbolik, was ich oftmals auch in Kursen sehe, auch Leute, die Klosterarbeiten lernen möchten, die Techniken für eine religiöse Verwendung und sie beachten die Farbsymbolik nicht oder die Gestaltsymbolik nicht, dann wird es für mich manchmal schon ein bisschen schwierig, weil ich finde, das ist doch etwas, was dazugehört und es ist nicht nur einfach ein schönes Beiwerk.
Sie erzählen von Symbolik, von Farbensymbolik, das wirkt auf mich ein wenig abstrakt. Können Sie ein Beispiel machen, Herr Kunz?
Ja, da kann ich vielleicht über meinen Einstieg erzählen. Meine erste Klosterarbeit war ein Altarstrauß aus Metallblumen und die waren natürlich von der Symbolik sehr klar aufgebaut. Man hatte drei Nelken drin, Nelken für die drei Nägel von Christus. Man hat eine rote Rose drin, die auch das Blut Christi symbolisiert. Es gab eine große Pfingstrose dazu als Rose ohne Dornen für die Maria. Also wenn schon solche Dinge dazukommen oder auch nur schon liturgische Farben, ich hatte neulich eine Situation, wo im Rahmen, im Kontext von der Erstkommunion gewünscht wurde, dass alles in Violett gehalten wird. Und das war für mich ein bisschen schwierig, die Farbe Violett, die so im liturgischen Jahreskreis nicht gerade per se für mich, für die Erstkommunion zusammengehört, das irgendwie so zu kombinieren. Und das finde ich schon eigentlich noch ganz auch ein zentrales Thema, dass man solche Dinge wirklich beachtet, dass es nicht in eine allgemeine Gefälligkeit rutscht. Und das sieht man auch ja heute oft gerade zu den Altarsträußen. Wenn man die früher gemacht hat aus dauerhaften Blumen, war das ja auch so, weil die Blumen einen symbolischen Wert hatten. Und wenn man keine Rosen im Dezember kriegt, dann musste man die ja künstlich herstellen, um vielleicht die gerade von der Symbolik wichtige Blume dort in Altarnähe oder sonst in der Kirche auszustellen. Und das ist ja auch oft heute ein Konflikt mit der Floristik in der Kirche, die oftmals ja auch solche farblichen oder Blumensymbolik nicht mehr im traditionellen Bereich bedient. Und das ist aber ein spannendes Thema, zum auch darüber diskutieren, braucht es das überhaupt noch diese Symbolik, diese starke oder eben nicht.
Wahrscheinlich schwierig für Sie zu handeln.
Ich denke, Also Symbolik ist ja immer nicht wirklich starr. Es gibt einen großen Spielraum, nur schon über die Jahrhunderte weg sieht man auch, dass die Symbolik auch in einem christlichen oder im katholischen Umfeld sich auch wandeln kann oder sehr mehrdeutig, zum Teil wirklich widersprüchlich sein kann. Da gibt es natürlich einen gewissen Handlungsspielraum, aber für die Leute ist es schlussendlich immer ganz klar, wenn man in die Symbolik eintaucht und sieht, was das für einen Wert hat, weil es ist doch auch eine Stütze, eine Hilfe, wenn man so ein Bild oder ein Objekt anschaut und weiß, um was es dahinter geht. Und es ist nicht einfach nur irgendwie eine Rose, sondern es ist eben diese Rose, weil sie so farben ist, weil sie zentral ist oder weil die Anzahl der Rosen stimmt. Und das verdichtet das Bild natürlich immer mehr und das ist ja genau das Spannende daran.
Herr Kuhnt, Sie haben jetzt sehr viel berichtet über Reliquien. Sie stellen auch andere Objekte her, zum Beispiel Wachsstöcke, Rosenkränze. Können Sie noch ein wenig darüber erzählen?
Genau, also das ist vielleicht ein guter Einstieg, auch um den Begriff Klosterarbeiten zu definieren. Der Begriff ist eigentlich noch nicht so alt. Der hat sich eigentlich erst in den 1980er Jahren so etabliert und es ist ein Sammelbegriff für verschiedene religiöse Kunsthandwerke. In der Regel mehrheitlich aus dem katholischen Umfeld. Und es ist eine Mischung aus wirklich liturgischen oder sagen wir mal so hochsakralen Gegenständen, wie wir es jetzt gerade hatten mit den Reliquien. Aber es gibt auch viele Dinge, die in die Volksfrömmigkeit gehen und das ist dort auch beinhaltet. Also gerade Wachsstöcke, also diese kleinen aus Wachsschnur gebündelten Kerzen, die man in der Schweiz früher auch in der Kirche benutzt hatte zum Beten, dass man warme Hände hatte, dass man Licht hatte, die man verschenkt hatte. Die Mutter hat solche Wachsstöcke gemacht für die Tochter als Aussteuergeschenk, weil Wachs ein teures Gut war. Oder man hat sie auch an Prozessionen mitgetragen. Das ist wirklich etwas, was vor allem auch in der Schweiz sehr stark verloren ging, diese Tradition. Viele Leute wissen gar nicht mehr, dass es das gibt. Und sie auch im katholischen Umfeld werde ich immer wieder darauf angesprochen, das wusste ich gar nicht, spannend, dass es dies gibt, wer macht das noch? Und das ist eigentlich noch interessant, dass sie die Entwicklung, sagen wir, von den letzten 60 Jahren hat doch sehr dazu geführt, dass viele Kunsthandwerke oder auch Traditionen und Bräuche in der Kirche sich gewandelt haben und das Kunsthandwerk und gewisse Dinge, die im Bereich Tradition und Brauchtum dazugehören, halt dann auch verschwunden sind. Und meine Aufgabe ist es unter anderem, den Leuten das wieder bewusst werden zu lassen, was da verloren ging, oder zu lernen auch, dass man das vielleicht umdeuten kann in einen zeitgemäßen Kontext. Nicht, dass ich da jetzt auf irgendwie eine religiöse Diskussion eingehe, aber zu schauen, was vielleicht findet man für eine andere ästhetische Form oder eine andere symbolische Deutung oder eine schlichtere Form, dass es einfacher geht, sowas herzustellen, dass doch ein sehr wichtiges Kulturgut in der Schweiz nicht verloren geht.
Sie haben jetzt täglich mit Reliquien auch zu tun. Wie würden Sie jetzt die Situation oder die Aktualität der Reliquien beschreiben? Ist das noch aktuell, zeitgemäß?
Ja, das ist gut. Das ist eine gute Frage. Das ist ja wirklich spannend. Also da muss man ja vielleicht unterscheiden zwischen den früheren Reliquien, die klassischen eben die Katakombenheiligen, die frühe christlichen Märtyrer, die in Kirchen aufgebahrt sind oder eben in Reliquientafeln eingearbeitet sind, oder dann auch spätere Reliquien, die dann auch im Zuge der Säkularisierung im 19. Jahrhundert entstanden sind. Oder ich sage das jetzt gleich auch so, für viele Leute haben auch irgendwie ein T-Shirt von einem geliebten Star die gleichen Qualitäten wie eine Reliquie. Ja. Weil doch etwas ist, für mich ist eine Reliquie oder sagen wir der Heilige, der natürlich zwingend dazugehört, ist ja eine Begleitperson auch. Eine Person, die ja wirklich als vermittelnde Person zwischen himmlischen und der Erde da ist und versucht, den Kontakt herzustellen, mit dem man ins Gespräch kommen kann, der jederzeit für einen da ist und eben auch mit Gott oder dem Göttlichen in Kontakt treten kann und sich einsetzt für die Belange, die wir haben. Und das ist sicher etwas, was als soll ich sagen, vielleicht sogar als Philosophie oder spirituelle Sache wichtig ist. Das ist ein zentral menschliches Thema, das wird immer bleiben. Ob die Reliquien, ob man die, also die wie man sie kennt in der Kirche, oder ob die noch zeitgemäß sind, das ist ganz schwierig. Das kann ich für mich selbst so nicht beantworten, weil für mich, ich habe eine relativ große Distanz dazu, aber ich habe ja doch sehr viel Kontakt mit katholischen Personen, die mit Reliquien leben, wenn ich dem so sagen darf, und da ist es ganz unterschiedlich. Also Leute, für die das wirklich eine ganz, ganz starke Hilfe im Leben ist, dass sie wissen, sie können in eine Kirche gehen und da ist der oder die Heilige da, zu dem sie sprechen können. Und auf die andere Seite sehe ich aber auch, dass auch in der katholischen Kirche auch eine große Ablehnung zum Teil da ist und halt auch im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils die Reliquien halt auf dem Dachboden verschwunden sind und zum Teil auch in einem sehr schlechten Zustand sind und man auch nicht darüber sprechen möchte. Also das ist für mich so als eine außenstehende Person, sondern als Kunsthandwerker, als Kulturvermittler, der mit der Materie sehr stark zu tun hat, sehr interessant zu beobachten, um auch Leute zu sensibilisieren für das Thema und vor allem weniger Leute aus der katholischen Kirche, sondern vor allem Leute, die nicht in der katholischen Kirche sind, die das oftmals ja ganz was Schreckliches finden. Und da ist es auch dazu, eine Verbindung zu kriegen zu unseren menschlichen eben Bedürfnissen, wie ich es vorhin angesprochen habe, wie man mit seinen Ängsten, Nöten umgeht und wie das ist, wenn man halt bei gewissen Dingen wirklich alleine ist und ein Heiliger, und sprich eben als Reliquie dann, dass man da eine Begleitung kriegt dazu.
Herr Kunz, ich würde gerne einige Takte Musik einspielen, bevor wir zum nächsten Thema der Katakombenheiligen einsteigen. Hätten Sie einen Wunsch?
Einen Wunsch? Jederzeit Bach. Ich liebe Johann Sebastian Bachs Musik und da bin ich eigentlich ziemlich offen. Also wenn irgendwas gleich von Bach kommt, würde ich mich doch sehr freuen darüber.
Wir sind zurück in der Sendung mit Sander Kunz. Er engagiert sich für Klosterarbeiten, verziert Reliquien, stellt aber auch andere Objekte aus dem katholischen Alltag her, wie Andachtsbilder, Wachsstücke, Rosenkränze etc. Und wir haben jetzt schon sehr viel erfahren. Er ist per se der Spezialist bei der Herstellung von Reliquien und den katholischen Objekten. Nun sind wir gespannt, was er zu erzählen hat über Katakombenheiligen, Gebeine frühchristlicher Menschen. Und dann kam die Gegenreformation im 16. Jahrhundert. Was wissen Sie darüber zu berichten, Herr Kunt?
Es ist vor allem eine ganz spannende Geschichte. Es ist schon fast ein bisschen ein kleiner Krimi. Das Spannende ist ja, dass ich in einer, ich bin zwischen Zürich und Wallensee aufgewachsen und da gab es in den Kirchen Katakombenheilige und ich habe aber eigentlich erst nach 30 erfahren, dass in den Nachbarkirchen solche Katakombenheilige liegen. Niemand hat darüber gesprochen. Und die Katakombenheiligen, das sind ja die frühchristlichen Menschen, die in Rom in den Katakomben beerdigt wurden. Früher war das außerhalb von Rom, das war vom Gesetz her so. Und dann ist Rom gewachsen und dann gab es Jahre später, also im 16. Jahrhundert nach der Reformation, gab es Einstürze von diesen Katakomben und dann hat man die gefunden und das war eigentlich wirklich so der richtige Moment, um der katholischen Kirche, die dort mit der Reformation recht unter Druck kam, ihnen sagen zu können, wir haben diese Märtyrer gefunden und da wurden die gehoben. Sie wurden vom Papst neu getauft, weil oftmals hatte man ja keinen Namen dazu und die Gemeinden oder Kirchen haben sich einen Heiligen bestellt, den sie vielleicht schon irgendwie verehrt haben oder der zu ihnen passte von der Biografie und dann wurden die neu getauft und mit einem Echtheitszertifikat versehen und wurden dann über die Alpen gebracht und hier verziert. Das war dann wirklich über die ganze Barockzeit, das ging bis ins 19. Jahrhundert. 1881 wurde das dann verboten, Gebeine aus den Katakomben zu heben und da wurden zum Teil auch diese Katakombenheiligen, die in einem schönen Sarg, Glassarg, so ausgestellt sind, die in einem schönen Gewand sind, eben edel geschmückt, oftmals den Kopf aufgestützt, in einer sehr legeren Pose da sind, die wurden dann oftmals umgearbeitet, auseinandergenommen, neu zusammengesetzt oder eben sie verschwanden hinter Abdeckplatten. Und so ist es auch, dass manche Kirchen nicht wissen, sogar Pfarrer oder auch Leute, die in der Kirchenpflege sind, dass hinter den Seitenaltar Abdeckplatten eigentlich ein reich verziertes Skelett eines Katakombenheiligen ist. Und das ist wirklich ein sehr spannendes Thema von dieser Wichtigkeit von der katholischen Kirche auch, diese Verehrung dieser Heiligen bis zur heutigen Zeit, wo es die Mission gibt, dass man sich auch ein bisschen schämt. Das kenne ich auch von Klosterfrauen, wenn ich Orte besuche, wo ich weiß, da wurden früher Klosterarbeiten gemacht, dass sie sich ein bisschen schämen dafür, dass man früher daran geglaubt hat. Und das ist wirklich auch sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich das auch regional oder vor Ort der Umgang damit stattfindet.
Wie würden Sie die Entwicklung der Reliquienverzierung und der allgemeinen Klosterarbeiten einschätzen?
Es ist eigentlich ein Rückgang. Man hat diese aufwendigen Arbeiten so aus dem 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert, wo zum Teil Tausende von Stunden drin sind. Das waren wirklich Klosterarbeiterinnen-Gruppen. Die Nonnen haben da wirklich in Gruppen gearbeitet, konnten zum Teil in hoher Perfektion arbeiten und konnten natürlich in einer größeren Gruppe diese mehreren hundert Stunden, konnten sie das natürlich komprimieren und in kürzester Zeit solche Katakombenheiligen verzieren. In aufwendigsten Techniken. Dann auch im Zuge der Industrialisierung, vor allem dann 19. Jahrhundert und der Säkularisierung, ging das extrem stark zurück. Es gab natürlich nicht mehr so viele Klosterfrauen, die das machen konnten, weil es einfach nicht mehr so viele Personen zur Verfügung gab. Und gleichzeitig hat die Industrialisierung ganz viele Fertigfabrikate natürlich auch auf den Markt geworfen, sei das irgendwie Kunstblumen aus Seide, gedruckte Kartons. Und so konnte man natürlich viel einfacher und billiger das herstellen. Und so hat nicht nur die Menge, sondern auch die Qualität und die Technik ziemlich gelitten. Und das ist wirklich so, dass dann bis in Anfang des 20. Jahrhunderts das noch so ein bisschen überlebt hat, aber dann ausgestorben ist und dann wirklich erst in den 70er, 80er Jahren im Hobby-Laienbereich wieder entdeckt wurde, diese Techniken zu machen. Und dann findet man heute die Klosterarbeit so gut wie nur noch, mit ein paar wenigen Ausnahmen von einzelnen Klosterfrauen, die das aber auch aus privatem Interesse machen, eigentlich nur noch im Hobby- und Laienbereich.
Welche sind Ihre gemachten Erfahrungen in Bezug auf die Gesellschaft, wie Sie reagieren auf diese Thematik?
Das ist sehr unterschiedlich und sehr, sehr, sehr spannend. Also da ist es auch so, man kann wirklich sagen, man kann da von konfessionslos sprechen. Es gibt sowohl in katholischen Kreisen oder in der katholischen Gemeinschaft gibt es sehr starke Befürworter und sehr starke Ablehnung dagegen. Oder auch Leute, die, wie ich das kenne, ich wohne im Kanton Zürich, aus der reformierten Kirche, das extrem interessant finden, diese Thematik und den Umgang und halt auch vielleicht mehr die Struktur darin erkennen, was da geschieht und was gemacht wird und können das auch umdeuten in andere Dinge, die sie aus der eigenen Kirche kennen. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die finden das halt einfach so ein bisschen gruselig, sowohl negativ wie positiv gruselig, so dass sie finden, oh nein, das muss ich gar nicht sehen, aber auch gruselig im Sinn von, wenn man diese Knochen sieht, das hat so ein bisschen etwas Unheimliches. Und das spricht auch wieder ganz viele Leute an, die an Kunstgeschichte interessiert sind. Also es ist wirklich sehr spannend, aber nur schon zu sehen, ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen ja, wurde ein Blog veröffentlicht, den ich für das Landesmuseum geschrieben habe, zu dem Thema und zu sehen aber auch, wie stark die Reaktionen zum Teil auch in den sozialen Medien sind. Also wirklich, da wird schamlos darüber gesprochen, dass man das verbieten soll oder dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Also da gibt es wirklich sehr, sehr große Unterschiede. Und für mich als Kulturvermittler ist das natürlich extrem spannend, interessant, weil das doch ein Abbild ist von der heutigen Gesellschaft.
Was macht es mit Ihnen, wenn Sie Knochen anfassen mit diesen Arbeiten?
Ich habe sehr viel Respekt davor. Sehr viel Respekt aus verschiedenen Gründen. Auf die eine Seite ist es, ich bin in einem katholischen Umfeld aufgewachsen. Für mich ist das ein großer Teil meiner Kindheit, Jugend, war das ein großes Thema. Und für mich ist das einfach auch gelebte Geschichte, gelebte Religion, gelebte Kultur. So wie man ihr nicht mit einem Trägershirt in eine Moschee geht, so ist es auch so, dass ich diese Knochen für mich genau die gleichen den Respekt zolle. Und darum ist es auch der Grund, warum ich Reliquien nie verkaufen würde, weil das einfach nicht für mich nicht aufgeht. Auf die andere Seite ist es für mich aber auch sehr berührend, weil ich schlussendlich doch einen Menschen in der Hand habe. Zum Teil weiß ich nicht, ob der vor 1700 Jahren gestorben ist oder ob der irgendwie vielleicht erst vor 500 Jahren gestorben ist und die Knochen halt so in den Reliquienhandel kamen. Und das berührt mich doch sehr stark auch zu sehen, wie, dass ich da einen menschlichen Knochen oder ein Fragment zumindest oder ein Staubteil davon in den Händen halte oder zumindest betrachten kann und auch zu sehen, dass das eine Person ist, die öffentlich ausgestellt ist. Das ist ja auch noch spannend. Also das ist ja wirklich eine Person, die gestorben ist. Und wenn sie jetzt das sehen könnte, wäre es noch spannend, sie zu fragen, wie das für sie wäre, wenn sie jetzt die letzten Jahrhunderte in einer Kirche reich verziert ausgestellt ist, in einer Pose, die sie vielleicht selbst nie gemacht hätte. Das ist sehr spannend, sich da einfach so ein bisschen Kopfkino zu gehen. Aber es ist für mich immer sehr etwas Berührendes und auch wirklich sehr Andächtiges. Es ist nicht einfach nur ein Material.
Herr Kunz, haben Sie selber auch Reliquien zu Hause?
Ja, wie eben vorhin gesagt, ich habe Reliquien zu Hause und die Reliquien, die sind alles Schenkungen von Klosterfrauen. Klosterfrauen, die sich sehr freuen darüber, dass ich diese Arbeit noch mache, dass ich auch eine große Wertschätzung gegenüber der Arbeit oder auch, sagen wir, dem Reliquienkult oder einfach der Auseinandersetzung mit diesen Katakombenheiligen habe und sie mir dann wirklich dann oft fragen, fehlt dir noch jemand? Kannst du einen Heiligen brauchen, der für dich stimmt? Und das ist auch nicht so, dass ich dann irgendwie sage, ja, schnipp, das muss gleich der sein, sondern es ist auch für mich dann wirklich, hauptsächlich, ich habe einen Knochen zum Einarbeiten, sondern es ist dann auch so, dass ich dann mir Zeit nehmen will, um mir zu überlegen, brauche ich wirklich nochmals irgendwie eine Reliquie? Und wenn, dann von wem? Dass man das wirklich dann auch so überreicht kriegt. Ich finde, das ist ganz wichtig, auch in dieser Handlung. Und natürlich habe ich auch alte Reliquien von alten Klosterarbeiten, die sich in den letzten Jahren bei mir, das sind nicht viele, aber doch ein paar angesammelt haben, wo natürlich auch Reliquien drin sind, die ich auch zum Teil geschenkt gekriegt habe oder halt als Bild gekauft habe, wo die drin sind, weil die Faszination für die Technik so stark war.
Welches ist Ihre Lieblingsreliquie?
Lieblingsreliquie, das ist eigentlich eine Berührungsreliquie. Und das ist die Anna-Hand. Es gibt von der Mutter Maria, von der heiligen Anna, gibt es diese Hand in Wien, ist aus Wachs gegossen, also original, die mumifizierte Hand. Und da gibt es Wachsabgüsse. Und ich habe so eine Anna-Hand als Wachsabguss, eine verzierte. Und die hat für mich immer sehr etwas berührend, weil es genau so ein direkter Wachsabguss ist. Und das ist ja wirklich eine Berührungsreliquie. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig, also das ist, berührt mich extrem stark. Und sonst habe ich vom heiligen Sebastian habe ich Reliquien. Und das sind meine, für meine Arbeiten, liebsten eingearbeiteten Reliquien, die ich habe. Das sind kleine Knochenfragmente, die zertifiziert sind, dass die vom heiligen Sebastian sind. Und da, wenn ich eine schöne Arbeit habe, wo ich genau stimme, das ist wirklich ein Bild, wo der Sebastian reinpasst, dann freue ich mich immer sehr, wenn das er ist.
Können Sie vielleicht noch einige Worte zu den Erstrang- und Zweitrang-Reliquien sagen?
Genau, also bei den Erstrang-Reliquien ist es ja klar, das ist wirklich die Reliquien, die direkt von der Person kommen. Und bei den Zweitrang-Reliquien handelt es sich ja um Berührungsreliquien, die in Kontakt kamen. Also auch da geht es ja auch um eine energetische, man kann fast sagen, Aufladung, die die Reliquie dann fassen kann. Und das wurde natürlich auch oft eingesetzt, gerade darum, weil man nicht so viel von prominenten Heiligen natürlich nicht so viel Knochen hatte oder eben gerade bei der Anna-Hand, dass man die durch die Berührung in Kontakt treten kann und das zu Hause dann auch haben kann. Das ist wirklich etwas, was wir auch mit Alltagsgegenständen ganz gut kennen. Wenn ich jetzt das ins Profane übersetze, ist es ja auch so, dass wenn man an ein Konzert kommt und irgendwie nur eine wichtige Person hat das T-Shirt berührt, dass es Leute gibt, die das ja quasi dann auch aufbewahren, weil die Person das berührt hat. Aber auch wenn das T-Shirt natürlich nicht von dieser prominenten Person ist. Also das ist, finde ich, ganz eine spannende Entsprechung und zeigt auch wieder das große Bedürfnis von uns Menschen, Leute oder Situationen, die uns wichtig sind, auch zu besitzen und zu wissen, dass man jederzeit daran denken kann, wenn wir das in unserer Nähe haben.
Herr Kunz, Sie geben Kurse in Bezug auf Klosterarbeiten, wie man Techniken einsetzen kann. Sie beraten auch verschiedene Institutionen etc. Wie kann man Sie kontaktieren? Wo bekommt man mehr Informationen, zum Beispiel auch über Kurse?
Da gibt es eigentlich zwei Plattformen. Die eine ist sehr modern über Social Media. Ich bin dort auf Instagram unter Klosterarbeiten zu finden. Dort sind eigentlich immer meine neuesten Arbeiten zu sehen, aber auch ich mache Beiträge zu gewissen Objekten, was zum Beispiel ein Agnus Dei ist, was dahinter steckt, oder was sind Schluckbildchen, dass man sich dort wirklich auch quasi weiterbilden kann, wenn ich das so sagen möchte. Und da zeige ich auch immer wieder, wenn ich Kurse oder Weiterbildungen gebe oder wenn irgendwie ein Interview oder eine Führung, die ich mache, stattfindet. Und sonst ist das über meine Webseite, also über meine Homepage, das heißt Schnittgrün mit UE geschrieben. Und dort ist das eigentlich immer sehr aktuell, wenn man sich denkt, ach, ich würde doch gerne das auch vielleicht mal selbst ausprobieren, dann vermittle ich ganz gerne diese Techniken, damit dieses Kunsthandwerk, das doch sehr zentral war über Jahrhunderte für die katholische Kirche, dass das nicht verloren geht.
Haben Sie auch noch eine weitere Internetseite, Sander Kunz?
Ja, genau, Sander Kunz, das ist auch noch da. Das ist meine frühere Musikseite. Da kann man mich natürlich auch kontaktieren. Die ist meistens aber gerade punkto Kunsthandwerk nicht so aktuell wie meine Schnittgrünseite. Da geht es wirklich um das Kunsthandwerk und um Kulturvermittlung, vor allem für sakrales Kunsthandwerk.
Herr Kunz, möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, sehr gerne. Also erstens herzlichen Dank für das Interview. Es hat mich sehr, sehr gefreut, diese Anfrage. Und es würde mich sehr freuen, wenn wieder vermehrt katholische Menschen Klosterarbeiten ausüben. Nicht nur Frauen, sondern auch, wenn es mehr Männer wären. Es wäre eine ganz gute Mischung, weil das Kunsthandwerk doch, sagen wir mal, so ein bisschen auf Messerschneide steht, auch vom Inhaltlichen her, dass es dann nur zur Bastelbewegung gehört und eben nicht mehr diese Verbindung hat zum christlichen Glauben. Und das würde ich schade finden, wenn dieser Kontakt unterbrochen wird. Und da wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft wieder vermehrt Leute zu sehen, die virtuose und wirklich vertiefte Arbeit herstellen könnten.
Herzlichen Dank, Herr Kunz, für das schöne Porträt über Ihre Arbeit, und Radio Gloria wünscht Ihnen weiterhin einfach viel Freude, viel Passion bei der Klosterarbeit, und möge auch der Heilige Geist wirken, damit Sie entsprechend kreativ wirken können und Ihre Arbeit auch die Herzen der Betrachtenden berührt, und einfach alles Gute und reichen Gottes Segen, Herr Kunz, und herzlichen Dank nochmals.
Danke gleichfalls. Danke.
Das war die Sendung mit Sander Kunz. Sein Alltag besteht aus der Herstellung von Klosterarbeit. Er hat sehr viel berichtet über Katakombenheiligen und auch Reliquien. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast, oder Sie können eine CD im Studio bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, dass Sie mit dieser Sendung auch einen geistigen Gewinn erzielen konnten, und wünsche Ihnen reichen Gottes Segen. Ihre Andrea Marti.